Also diese stärkste Form erstmal sozusagen, dieses Reden von Gott ist ein Reden vom Menschen, ist sicher also Feuerbach. Und ich finde, dass wir heute mehr Feuerbachianer haben, auch unter den Theologen, als man zwischendurch dann so denken mag. Nicht? Denn bei Feuerbach steht es ausdrücklich so da, da heißt es, die Wahrheit der Theologie ist die Anthropologie. Ich muss also erkennen, dass es bei dem Reden von Gott um den Menschen geht. Wenn also gesagt wird, Gott ist die Liebe, sagt, dann ist damit gemeint, die Liebe ist dem Menschen das Wichtigste. Und das drückt er dann bloß so aus. Also der Feuerbach will ja die nur Gott als Subjekt streichen und will die ganzen Eigenschaften behalten und sagen, die gehören eigentlich zum Menschen, nicht zum Individuum, sondern zum Paar bzw. zum Menschengeschlecht. Und da gibt es ja dann diesen berühmten Text von ihm, ich kann ihn nochmal vorlesen, wo er sagt, der Zweck meiner Schriften, so auch meiner Vorlesungen ist, die Menschen aus Theologen zu Anthropologen, aus Theophilen zu Philanthropen, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus religiösen und politischen Kammerdienern der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewussten Bürgern der Erde zu machen. Nicht? Da sind also die ganzen Dinge drin, dass das hier in dieser knappen Form gelingen muss. Was muss also umdrehen, wer hier Subjekt und Objekt ist. Und dann sagt er, der Pantheismus ist die nackte Wahrheit des Theismus. Das ist eigentlich der Schritt, der dahinter steckt. Und von dort her erkenne ich dann, dass eigentlich der Mensch das Göttliche ist, der dahin gehört. Und er wirft ja dann dem Hegel vor, dass Hegel die Negation des Christentums mit dem Christentum selbst identifiziert. So hat er es ausgedrückt in diesem Werden, das dort drin steckt. Und wirft eben das vor, dass da dass die Versöhnung bei Hegel nur im Bewusstsein geschieht, während sie eben hier geschehen muss. Die absolute Philosophie hat uns wohl das Jenseits der Theologie zum Diesseits gemacht, aber dafür hat sie uns das Diesseits der wirklichen Welt zum Jenseits gemacht. So hat er das ja damals formuliert. Er sagt, ich muss also entdecken, die Sinnlichkeit als den eigentlichen Ort der Welt. Und dann dieser knappe, berühmte Satz aus dem Satz 60, dann dieser Grundsätze der Zukunft, heißt dann, der Mensch für sich ist Mensch im gewöhnlichen Sinn, Mensch mit Mensch, die Einheit von Ich und Du ist Gott. Das ist ja seine berühmte Formel dann, dass es auf diesen Nenner bringt. Das ist eigentlich gemeint mit Gott.
Wo schreibt er das in der Phänomenologie?
In seiner Grundsätze einer Philosophie der Zukunft steht das, vom Feuerbach. Feuerbach, Grundsätze einer Philosophie der Zukunft. Und da ist es also dieser Paragraph 60, wo er das schreibt, dass hier der Mensch für sich eben Mensch im gewöhnlichen Sinn ist, Mensch mit Mensch, die Einheit von Ich und Du ist Gott. An die Stelle des geträumten Einen, zu dem der Einsame sich flüchtete, an die Stelle also des Monologs des einsamen Denkers tritt die Wirklichkeit des Dialogs zwischen Ich und Du. Und darin ist dann das eigentliche Geheimnis, das Mysterium der Trinität eigentlich damit erfüllt. Das leider sonst gedacht wird, so sagt er, im Jenseits der irgendwie in so einer Dreiheit. In Wirklichkeit ist es aber dieses Geschehen des Menschen, dass das hingehört. Und wie kommt er auf diese Idee? Weil er behauptet, alles entsteht nur aus Not, Mangel und Bedürfnis. Das ist ein Ausgangspunkt. Er sagt, es kann also nicht, was die klassische Lehre ist, vom Höheren das Niedere kommen, denn das Höhere, da gibt es gar keinen Grund, dass es das Niedere gibt, wenn es das Höhere gibt. Wenn es das Vollkommene gibt, warum soll es Unvollkommenes geben? Da wäre gar kein Grund. Wenn es aber erstmal Unvollkommenes gibt, dann ruft das nach dem Vollkommenen. Das heißt, dann kommt das Werden.
Und wie würden Sie dann beurteilen, dieses ich kann es nicht anders ausdrücken im Moment, das Nachjustieren von Gott, zum Beispiel in dem Nachreichen des Gebotes, du sollst nicht töten, kam ja auch erst, war ja auch nicht in der Genesung. natürlich steht es in der Schöpfung drin, aber es wurde ja auch praktisch dann erst mit den Tafeln
die
Berge runtergebracht.
Eben, da kann man wieder drüber reden, was das jetzt ist. Und da
musste doch nachjustieren, ist mein Eindruck. Musste nicht so streng im Sinne von...
Also der Paulus würde sagen, nein, das ist eigentlich so selbstverständlich, dass man das gar nicht befehlen muss.
Ja, ja, gut.
Das wäre die Antwort. Ja. Also Gott schafft also den Menschen in seinem Garten und mit all diesen Möglichkeiten, da versteht sich's von selbst. Und deswegen hat das ja auch jeder von uns im Gefühl schon, eben, wie gesagt, von den kleinsten Kindern angefangen, dass die diesen Sinn für Fairness haben. Wenn man selber, wie gesagt, bevorzugt wird, vergisst man das leicht und das genießt man dann. Wenn man unterdrückt wird und benachteiligt wird, dann beschwert man sich schon. Aber man beschwert sich eigentlich nicht im Interesse eigener Bedürfnisse, sondern man sagt, das darf so nicht sein, sondern es muss eben gleichmäßig und für alle zugehen. Also ein grundsätzlicher Sinn, sagen wir es mal angelsächsisch, für Fairness, die dort eigentlich hingehört. Und es ist, Paulus sagt, das ist schon ein eigener Schritt, wenn es jetzt genötigt wird, da sowas auf Tafeln zu schreiben, dass ich das jetzt wirklich erstmal auslege und dann ist das Gesetz da. Und das Gesetz, das ist natürlich das Problem, weil das Gesetz einem immer einfallen lässt und reizt dazu, gegen es zu handeln. Deswegen sagt er, dass das Gesetz zur Sünde führt. Während wenn ich ohne, und das gilt ja auch so bei der simplen Erziehung, dass man, wenn man klug ist, vermeidet man möglichst Sollsätze oder sowas an die Kinder hin. So man sagt, das ist so und das macht man so und das war schon immer so oder so ähnlich, dann wird das einfach als Sein akzeptiert. Wenn man mit Imperativen kommt, fällt ihnen natürlich sofort ein, man kann anders. Deswegen ist ja, legt ja auch Kant in aller Deutlichkeit fest, dass ein freier Wille nur denkbar ist unter sittlichen Gesetzen. Also nur wo es ein Sollen gibt, gibt es Freiheit. Denn wenn es nämlich kein Sollen gibt, dann sind als Gründe zum Handeln eigentlich nur Bedürfnisse da. Man könnte das dann ich spitze es ja etwas zu und sage, das ist ja also einer meiner Sprüche dazu sagen, wer nicht sollen will, muss müssen. Man muss nicht immer gleich schon müssen, sondern manchmal ist es auch einfach so die Beliebigkeit. Aber wenn man näher fragt, wenn ich überhaupt aus der Beliebigkeit dazu komme zu handeln, tue ich das aufgrund eines in mir aufsteigenden Wunsches oder Bedürfnisses. Man wird es nicht immer gleich müssen nennen, wie zum Beispiel beim Atmen oder so etwas, wo es gar nicht anders geht. Keiner kann einfach in Atemstreik treten, nicht? Das gelingt nicht. Aber dass man sagen kann, das Sollen lässt mir erst bewusst werden, dass ich anders kann. Und deswegen ist das Sollen zugleich auch die Versuchung, es nicht zu tun. Und deswegen ist es klug, in der Pädagogik und Erziehung möglichst wenig mit Sollen zu kommen, sagen dann die Leute und die Praxis, sondern eben das eher als ein Indikativ einzuführen. Und das ist so. Dann ereignet sich auch nicht sofort so viel Widerstände. Also gerade wir waren ja mehrere Kinder da zu Hause, wo einfach viele Dinge einfach verteilt waren. In der einen Woche machte der eine dieses, in der anderen Woche war der dran und dann dieser. Und dann beschwerte sich niemand, weil das war ja geregelt, das war so. Während wenn dann im Einzelnen, gehst du mal eben den Mülleimer rausnehmen, so, warum gerade ich oder so. Ne? Und das entfällt, wenn das jetzt so in dieser Form in Gesetzen verteilt ist. Da ist kein Stachel da.
Ja, das braucht eine ungeheure Geduld, weil wenn es nicht geregelt ist und
der... Nein, regeln muss man es. Ja, eben. Deswegen, regeln muss man es, aber man muss es regeln nicht als Sollensgesetze, sondern als Istgesetze. Verzeihung, das ist so. Also so wie die Schwerkraft.
Ist, aber das Nichtsehen, dass Menschen in der Lage sind, dass sie nicht sehen können,
Verzeihung,
über Jahrzehnte und noch viel, viel länger, dass sie Unrecht begehen.
Eben, dann muss man sich natürlich wehren.
Und das ist ja da dagegen anzugehen, ist ja einer der stärksten Ursachen zu neuen Gesetzen oder zumindest...
So ist es.
Damals war es ja direkt auch das Austragen,
ja,
was
dann
ausgetragen hat. Und dann wird ja das eigene Gesetz, du sollst nicht töten, dann konterkariert mit einem gerechten Krieg. Und
so ist es. Das ist dann der nächste Schritt, ja.
Wir hatten das.
So ist es.
Dato,
ja.
Sogar ich sage ja, mit dem ES richtig gedacht, also aus der Geschichte lernen, was die Mongolen, als sie nach Iran einbrachen, ja im 11. Jahrhundert, wo ja auch die Assassinen waren,
ja,
also die
ja,
Selbstmordattentäter,
so ist
alles
es
gemacht haben,
hat, ja, ja.
Dass sie die ganzen, die paar Burgen, die es gab, alles haben sie dem Erdboden gleich gemacht. Es war nicht anders zu lösen.
So ist es, so ist es, so ist es.
Dadurch bin ich ja dann ein Böser auch, weil ich ja eigentlich gegen, wenn ich sage, da kann man sich nicht anders gegen.
Ja. Nee, das würde ich eben nicht böse nennen. Da leg mir sehr dran. Und deswegen, es gibt einen berühmten Vortrag von Louis, da meinem eben, wie ja schon vorhin genannten Lehrer, der eben gesagt, wo er geschrieben hat, dass er kein Pazifist ist. Und begründet das. Weil er sagt, die Verteidigung gehört hin. Und die Pazifisten, auch Pax Christi, da diese Christi-Vereinigung, sind ja auch ein bisschen in Not gekommen, als dann in Bosnien da die Frauen in Scharen vergewaltigt wurden und niemand ging hin. Das geht nicht, sondern man ist dann schon verpflichtet, was zu tun, wo das hingehört. Also deswegen ist mir das nicht so ganz klar, was die machen. Mich stört das ja sowieso, was die immer wieder tun. Vielleicht nicht die, aber eine Reihe von Funktionären. Zum Beispiel diese Verfälschung der Seligpreisung, wo da steht, selig die Sanftmütigen. Und die haben daraus gemacht, selig die keine Gewalt anwenden. Sodass jetzt die Polizisten auch nicht mehr in den Himmel kommen. Nach der Meinung dieser Pazifisten da und Pax Christi, nicht, das kann ja nicht gehen. Deswegen bin ich da so energisch dagegen, gegen diese Position, als bestünde das Böse einfach darin, nicht zu töten. Das Gebot heißt nicht töten, sondern da steht nicht Katal an der Stelle, sondern da steht Razach. Und Razach heißt eigenmächtig totschlagen. Die haben so viele Wörter für Töten da im Hebräischen. Wie gesagt, man lernt es an dem Wort Katal. Das ist ganz merkwürdig. Man lernt Latein, lernt man an Amare und Griechisch lernt man an Paideuein und Hebräisch lernt man an Katal und das heißt umbringen. Sodass die verschiedenen grammatischen Formen auch oder so, die sind dann alles so Formen von diesem Wort Katal, um die sich danach zu merken und zu lernen. Also das muss man sehen. Das, natürlich, die Frage ist, wie übersetzt man das im Deutschen? Manche übersetzen, das liest man auch manchmal, morden, du sollst nicht morden, aber das ist nach deutscher Sprachregelung zu eng, weil auch der Totschlag verboten ist, nicht bloß der Mord. Wo man überhaupt verwendet, ich bin dagegen, zum Beispiel den Suizid, Selbstmord zu nennen, weil Mord bei uns so deutlich definiert ist als Heimtücke und Verschleierung einer Straftat und so Geschichten, nicht? Sodass das Faktum Suizid in den seltensten Fällen das Wort Selbstmord rechtfertigt oder erlaubt. Darum vermeide ich das, ich sage nur Suizid immer. Oder Selbsttötigen, aber es begegnet mir immer wieder.
Naja, aber es wird ja in der Beerdigung, ich habe es erlebt, auch von gewesenen Pfarrern als Freitod.
Das finde ich eben wieder nicht richtig, denn Freiheit ist das Wenigste dabei, allermeist dabei. Ich entsinne mich, es gab hier doch zweimal, so, das werden Sie gar nicht mehr erlebt haben, gab es hier in der Hochschule mal so ein Wochenende zum Suizid, weil sich ein Assistent von jemandem sehr aggressiv umgebracht hat. Und das war eine reiche Familie und die hat dann Geld gestiftet und dann gab es zweimal hier so ein Wochenende von, also Freitag bis Samstag, Sie erinnern sich noch.
Hat sie einen Philosophiestudenten
umgebracht? Ja, ja, hier. So ist es.
Da haben die Eltern oder irgendwie?
Die Eltern haben, ja, weil der hat sich nicht, der war hier Student, aber er hat sich nicht hier umgebracht, sondern im Hof von den Großeltern, glaube ich, und zwar ganz aggressiv im Auto so angezündet und so daher. Und dann haben die das gemacht und an einem dieser Wochenenden war ich auch engagiert, zusammen mit einer Ärztin, die in der Suizidvorbeugung und Behandlung also tätig war. Und das Podium, auf dem wir beide waren, wurde von einem Journalisten von der Süddeutschen geleitet. Und der wollte unbedingt uns dazu bringen, dass wir für den Freitod redeten. Und wir haben beide gesagt, nix Freitod. das ist meistens ist es ein Zusammenlaufen in eine immer größere Enge und Enge, und da geht gar nicht mehr anders. Von Freiheit ist überhaupt nicht die Rede dabei, weil überhaupt davon Freiheit so gut wie nicht die Rede ist, allermeist. Deswegen weder Mord noch Freitod, sondern eine einzig richtige Selbsttötung. Oder eben dieses lateinische Wort dann. Weil das eine wie soll man sagen, preist es an, erhöht es, und das andere verdammt es, macht es schlecht mit dem Selbstmord. Und da muss man sehen, dass die Selbsttötung im Alten Testament irgendwo als strafbar auftritt. Auch als Sau, der Mann vom David, der König vom Saul. Saul. Wie hat der gesagt? Nicht, so hat er doch geheißen, ja. Der hat sich ja dann umgebracht, und das wird aber nicht gestraft. Und im Neuen Testament kommt es auch nicht vor, sondern der Judas hat sich zwar umgebracht, aber das wird nicht nochmal als eine schwere Sache dann erwiesen. Und ganz am Anfang gab es auch eine ganze Reihe von Kirchenvätern, die zum Beispiel Jungfrauen, die sich umgebracht haben, ehe sie geschändet wurden, haben das gelobt im Anknüpfen an die römische Geschichte, wo ja da unter dem letzten Kaiser, damit hat ja erstmal dieser Königtum oder Kaisertum damals aufgehört, hat sich ja doch eine Frau dann eben da auch umgebracht dann hinterher. Lucretia. Ja, die Lucretia, so hat es geheißen, ja, danke. Und von dort her war das zunächst mal positiv behandelt. In der Philosophie war es immer strittig. Die Stoiker haben gesagt, das gehört zur Freiheit des Menschen, das ist die Möglichkeit, die er hat. Und Platon und Aristoteles haben gesagt, nein, man darf es nicht tun. Wenn man dort von den Göttern hingestellt wird, dann hat man eben seine Pflicht zu tun. Außerdem darf man sich der Gesellschaft nicht entziehen und so. Und das wird dann wieder aufgenommen, ganz deutlich dann bei Augustinus. Und von dort ist dann klar, innerhalb der Kirche ist Suizid eben eine schwere Verfehlung. Die darf nicht vorkommen. Aber das war vorher nicht so, in jedem Fall klar. Ganz zu schweigen von dem Punkt, den ich ja jetzt so stark machen will, dass in der Regel hier die Freiheit so eingeschränkt ist und das Bewusstsein in dieser Situation allermeist, dass das nochmal eine Sondersituation ist, dann, wo man nochmal gucken muss.
Selbst wenn es frei wäre, also ich gehe auch davon aus, dass es psychologisch eigentlich mit einer der unfreiesten Situationen ist, dass es frei wäre, wäre es ja quasi die Freiheit zu sagen, wenn es dir nicht passt, kannst du gehen.
Ja.
Aber das ist ja auch keine Freiheit in dem Sinne. Also,
so ist es, ja.
Staat, ich bin in einer Situation, und die Freiheit zu gehen.
Das ist eben die Frage.
Das Wort Freiheit,
ist die Frage. Ne? Ja. Also die Stoa hat es eben halt so gesehen und eingeführt. Die anderen sagen wieder, nein, ich sage nicht, dass Gott das schlechterdings verbietet, sondern man müsste es im Gespräch mit Gott vereinbaren können. Aber
man sollte es keinesfalls jetzt
nein, nein, eben, da bin ich auf jeden Fall dagegen, gegen das Glorifizieren. Nicht?
Ja.
So ist es, ja. Aber dass man da schon sagt, ist man wirklich verpflichtet, da alles auszuhalten, das ist die Frage jedenfalls. Man kann es jemals diskutieren, sage ich sein, ist nicht so einfach beantwortet. Weil das tatsächlich in der Philosophie frei ist. Es gibt Leute wie im Staatslexikon, das jetzt in einer neuen Auflage rauskommt, da hat die Frau Pieper da aus Basel hat geschrieben, keiner hat ein Recht dazu, aber es ist umgekehrt eben auch nicht eine Pflicht, in jedem Fall weiterzuleben oder zu verlängern. So versucht sie irgendwie so da zwischendurch zu steuern. Also es gibt diesen Versuch zu sagen, hier wird der Gott eigentlich auf den Menschen zurückgeführt, aber gemeint ist ja was anderes, dass der Mensch tatsächlich sieht, er steht vor Gott und auf Gott, er ist ein Mitarbeiter Gottes. Und am deutlichsten sicher nochmal in der Situation, der wir uns alle verdanken, nämlich im Zeugen und Gebären, nicht als wären unsere Eltern unsere Schöpfer oder Teilschöpfer, sondern Gott schafft natürlich als Ganze, weil er schafft so, dass Menschen uns eben zeugen und austragen, empfangen und gebären. Also das ist schon ein unmittelbarer Mitvollzug noch einmal. Aber wichtig ist vor allem, dass ich ja umgekehrt, wenn ich vom Menschen rede, eben eigentlich von Gott zu reden hätte. Und das meine ich, wird am deutlichsten, finde ich, ja bei der Gewissenserfahrung. Ich gehöre zu den Leuten wie eben Newman, die sagen, also wenn ich mir die Welt angucke, weiß ich nicht so richtig, was ich da sagen soll. Mit diesem Fressen und Gefressenwerden und die ganze Sache, wo man auch nochmal sagen kann, sagen muss erstmal, dass die Welt nicht so ist, wie Gott sie sich gedacht hat. Das ist ja der Kern nochmal der ganzen Erbsündenlehre, die inzwischen aber ja von den, jedenfalls bei den Deutschen, von den Theologen zunehmend also abgewiesen wird. Aber da meine ich, hat Pascal recht, wenn er sagt, so unerträglich die Rede ist, der Mensch wird noch unverständlicher ohne diese Vorstellung. Vor allen Dingen, wie sieht es dann mit der Hoffnung für uns aus? Wenn wir von Natur aus so sind, wie wir hier sind, dann gibt es gar keine Erlösung für uns, sondern eine Erlösung von uns. Und das sagen ja auch eine ganze Reihe von Zeitgenossen, von Künstlern, Filmemachern, Autoren, dass sie sagen, der Mensch muss weg und die Welt ist in Ordnung. Nicht? Das ist ja nochmal so ein Punkt, wo man das ansetzen kann. Also dieser Grundgedanke, dass erstmal der Mensch ein Geschöpf ist wie die anderen auch, aber dass er hier jetzt Geschöpf in der Weise ist, dass er zugleich nochmal Hörer dieses Wortes ist. Wenn ich sage, die Schöpfung geschieht im Wort, und das ist ja eine uralt, ewige und ehrwürdige Tradition, dann behaupte ich, der eigentliche Ort des Wortes ist nicht im Mund, sondern im Ohr. Also da gehört eigentlich das Wort hin, dass es gehört wird, nicht bloß, dass es gesagt wird. Und deswegen diese frühe anthropologische Buch von Karl Rahner, wo der Titel heißt Hörer des Wortes. Und das nimmt auf, was schon also Cusanus schreibt, dieses Wort, was ich ja so liebe, vom Cusanus, wo er zu Gott sagt, du rufst, was nicht ist, ins Sein, du sprichst zur Erde und die Erde hört dich und ihr Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Das Hören der Erde ist das Werden des Menschen. Also wir sind so etwas wie das Ohr für diesen Ruf, das ist der Rang des Menschen. Hören und Hören, das wird am deutlichsten, natürlich nicht bloß im Blick auf die Worte, die da so sind, sondern eben an die Worte, die uns im kategorischen Imperativ treffen, um es so kantianisch auszudrücken. Und Levinas drückt das ja anders, vornehmer aus und angemessener aus. Der sagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Also zur Liebe gedrängt werden, das ist erstmal beschämend, weil man es eigentlich tun sollte, ohne dass man dazu gedrängt wird. Also ohne du sollst. Aber einen Schritt weiter gedacht, wenn das Gewissen schwiege, was dann? Ich behaupte, dass das unseren Rang und unsere Würde ausmacht, dass wir zum Gutsein gedrängt werden. M'astreint à la bonté, er drängt mich zur Güte, zum Gutsein. Wir haben leider hier kein richtiges Wort. Gutsein ist ein künstlich-philosophisches Wort. Güte klingt sehr leicht so entweder nach zu weich oder so nach Herablassung. Das ist das Problem. Gutheit könnte man sagen, aber das ist nun wirklich wieder so Papieren. Nicht? Deswegen ist da die Frage, da fehlt was. Als Wort. Aber das meine ich, wäre der eigentliche Rang und die Mitte des Menschen, dass er der ist, der von Gott gerufen wird zur Mitliebe. Und das ist ja ein originärer Schritt Jesus von Nazareth, das eigentliche Kerngebet der Juden aus dem 5. Buch Mose. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger, und du sollst ihn lieben aus deinem ganzen Kräften, deines Herzens und aus deinem ganzen Vermögen. Und dann tut Jesus dazu, das hat man vorher so in dieselben Form so zusammengestellt, nicht gelesen, und den Nächsten wie dich selbst. Also dass er hier das Ja zu Gott und das Ja zum Mitmenschen unmittelbar verknüpft. Die stehen ja an zwei ganz verschiedenen Stellen. Das erste steht im 5. Buch Mose und der zweite Teil steht im 3. Buch Mose mit dem Nächsten. Das ist Levitikus und ist in 19, glaube ich. Das ist also ein ganz anderer Ort an der Stelle und bezieht sich dort so auch so auf die Beisassen oder so, die so mit da sind. Und dass die beiden so eng verknüpft, dass also tatsächlich Gott und Mensch in einem gewissen Mitstehen. Und da male ich dann immer dieses Dreieck hin, nicht? Also dieses Gott, ich, du, dann sage ich, also Gott und ich gehen auf das Du zu und Gott und du auf das Ich zu, dass von dort her diese Zusammengehörigkeit zum Ausdruck kommt. Also vom Menschen reden geht tatsächlich, wird zum Reden von Gott unweigerlich. Und dann wäre der letzte Schritt sogar der, dem müsste man sich eigentlich auch noch trauen, dass ich sagen würde, die Menschenrede ist selber Gottes Wort. Also wenn ich sage, dass Schöpfung heißt, ich bin ganz und gar nicht durch mich, sondern aus ihm und von ihm her, ens ab alio, dann gilt das für mein Sein wie für mein Tun und für jedes Tun. Also es gilt für meine Freiheit und es gilt für jeden freien Vollzug. Ich tue es, aber ich kriege es geschenkt, dass ich es tun kann. Das ist der Schritt, der nochmal dort hineingehört. Und unter dieser Rücksicht kann man dann sagen, sind Worte alle nochmal eine Wirkung und ein Erscheinen Gottes, dass das hier nochmal herauskommt. Nicht bloß, wenn das in der Liturgie gesagt wird, nachdem die Bibel vorgelesen ist, Wort Gottes oder so, sondern eigentlich gilt es von jedem Wort. Weil wir ja leben, wir werden nicht gelebt, aber wir können uns unser Leben keinen Augenblick garantieren. Also das Leben wird uns Augenblick für Augenblick geschenkt. Das heißt ja Creatio Continua dann. Also nicht, dass das einmal passiert, klack, beim Empfang, bei der Zeugung, sondern eben jeden Augenblick des Lebens. Und das gilt für jedes, was man tut, ist jedes Mal nochmal geschenkt. Im Psalm heißt es, wenn du dich wegdrehst, dann werden sie verwirrt und verfallen und zerfallen. Also von dort her ist das alles nochmal so mitgegeben und dann sprechen das die großen Lehrer an und sagen, das ist das Schlimmste jetzt bei Unmenschlichkeiten, dass sie Gott in den Geruch der Unmenschlichkeit bringen, weil der Mensch es ja nicht aus sich alleine kann. Also dass die vergewaltigte Frau eben nicht bloß zu dem Vergewaltiger sagt, wie geht sowas, sondern dass sie auch zu Gott sagt, wieso lässt du denn das tun? Warum gibst du dem die Kraft, statt sie zu nehmen? Also dass hier Gott mit einbezogen wird als Teilhaber am Unrecht. Das ist einer der wichtigsten Punkte bei Fehlverhalten für die großen religiösen Lehrer. Dass man, die das mit Recht sagen können. Also nicht bloß warum, denn Gott lässt es ja nicht bloß zu, sondern er gibt ja seine Kraft dazu. Das ist ja das, was dort geschieht. Es wäre was anderes, wenn man sagt, der kann da gar nicht eingreifen oder so, sondern doch, das geht. Und so ist also der Mensch tatsächlich auf beiden Seiten beschäftigt. Er ist beschäftigt, die Schöpfung vor Gott. Das haben wir schon öfter angesprochen, wenn es in der Sprache der Bibel heißt, die Himmel rühme des ewigen Ehre. Und dann sagt eben Paul Ricoeur, im Mund des Psalmisten. Denn die Sterne hört man ja nicht. Das ist also das, was der Mensch auf der Seite der Schöpfung Gott gegenüber tut. Manche denken natürlich dann bei den Himmeln eben an die Engel. Aber an sich sind erstmal auch einfach so die Gestirne gedacht. Und dann heißt die Fortsetzung tatsächlich, durch den Mund des Psalmisten geschieht das dann. Also der Mensch ist das Ohr für die Schöpfung und er ist zugleich der Mund der Schöpfung. Und das hängt miteinander zusammen, denn zum Hören gehört die Antwort. Und Hören heißt dann ja auch Horchen, Gehorchen und da heißt immer auch, die Antwort ist es dann. Dann ist eigentlich das Hören erst erfüllt in dieser Form. Das ist das Wort an Gott, was so läuft und zugleich ist es nochmal wieder das Wort Gottes selber. Deswegen bedanken wir uns ja auch dann bei Gott für Leute, denen wir was verdanken. Das kommt ja immer noch mal dazu, dass man dem Jubilar dankt. Ich habe gerade neulich wieder mal gelesen, diese große Feier bei uns damals in St. Georgen zum 100. Geburtstag von Nell Bräuning, wo das eben losging mit einer Messe, die er gehalten hat, eine Dankmesse bis zum Ende. Und da haben die Leute dann natürlich den Scharen da und der Bundespräsident, alle möglichen Leute, die da waren, haben noch mal also ihm gedankt, aber dann immer wieder hat er das und dann haben das der Pater Rektor gesagt oder so und das Ganze führt nochmal zurück als Dank an Gott dafür, dass wir dem danken können, dass er uns den geschickt hat. Also es gelten ja beide Seiten immer. Und dann wird der Mensch also gar nicht ernst genommen, wenn ich diese Dimension weglasse. Das gilt für Naturalisten und alle möglichen Leute. Wie entwerfe ich den Menschen? Wie denke ich vom Menschen? Und deswegen würde ich meinen, der letzte Gedanke wäre eigentlich, dass das denkende Reden dann ein Wort des Dankes ist, das eigentlich darauf hinausläuft. Interessanterweise ist ja Gott zunächst mal ein Prädikat im Griechischen. Ist Gott also ein Adjektiv? Die berühmte Zeile heißt ja da, denn es ist Gott, wenn sich die Liebenden wiedererkennen. Heißt es beim Euripides. Wo da ist ja die Frau von dem, die Helena, die schöne Helena, ist da ja nicht nach mit dem Paris da geflohen nach Troja, sondern die ist ja entführt worden von den Göttern in die Wüste und woanders hin und kommt wieder zurück. Und dann treffen die sich wieder, die Gatten, und dann heißt dann die Zeile dort, oh Gott, denn es ist Gott, die Lieben zu erkennen. Also da ist Gott so, wir würden sagen, das ist spitze oder das ist toll oder so. Das heißt im Griechischen damals erstmal Gott, Theos. Also das ist ein Adjektiv. Und dann wird es so in dieser mythopoetischen Umdrehung, wie dann die Literaturwissenschaftler sagen, wird es dann zum Subjekt, übrigens selber dort im Text beim Euripides, denn im einen Vers heißt es, also es ist Gott, wenn sich die Liebenden erkennen, ein paar Verse weiter heißt es hinterher, und Gott hat alles gefügt. Also da haben sie unmittelbar im selben Stück schon beide grammatischen Ausdrücke, die dort hineingehören. Und deswegen gehört da natürlich selbstverständlich noch einmal der Dank hinein, ganz entscheidend. Also dass man das aufnimmt, und das ist ja das, was dann Heidegger versucht, auch in seinem Feldweggespräch zu sagen, dass das Denken dankt und eigentlich nochmal dafür dankt, dass es überhaupt danken kann. Dass das hineingeführt. Und die Mitte bleibt bei christlicher Philosophie, dass es tatsächlich eben den menschgewordenen Gott gibt. Und zwar eben nicht Gott-Mensch, so gemischt, halb Gott, halb Mensch, wie bei den Griechen, sondern eben eine Person mit zwei Naturen. Und dann, das wäre dann also der Adel, meine ich, des Denkens und des Lebens in dieser Form aufzutreten. Und dann kann man tatsächlich sagen, dass dann bei Balthasar, ob der jetzt dann da nun Theologie macht oder Philosophie, ist es immer eigentlich beides. Also es ist wirklich das, was ihr sagt, Beispiel einer christlichen Philosophie. Tatsächlich hat er ja nur einen Dr. Phil gehabt, als Germanist eben, für seine Arbeit. Sagt auch Henrizi, es ist verwundert, die Leute haben sich oft gewundert, dass sie immer gedacht haben, der wäre irgendwo Prof oder so, das ist nie gewesen, sondern der hat also seine germanistische Doktorarbeit gemacht über den deutschen Idealismus und dessen Verhältnis so zur Theologie und zu solchen Sachen, und ansonsten also so gearbeitet in dieser Form, sodass das eng zusammengehört. Und das werden wir dann sehen, wenn wir dann im Sommer jetzt auf die Frage der Angst kommen. Das ist ein Thema, das jetzt sowieso dann wieder hineingehört. Bei uns die German Angst. Aber wir haben noch 10 Minuten also zum Diskutieren. Wenn Sie noch Fragen haben dazu oder so, zu dem, was wir in dem ganzen Semester gemacht haben, dann bitte. Weil wir sowieso zwischendurch immer alles mögliche andere mal noch geredet haben, was da hineingehört. Also wenn jemand noch was haben, soll er sich trauen. Er oder sie.
Bitte? Wir haben doch im Deutschen, weil Sie in der ersten Stunde was gesagt haben, über die Frau als Mond oder Mann als Sonne.
Ja.
Wir haben im Deutschen die Merkwürdigkeit, dass bei uns die Sonne, die Frau ist.
Das ist wirklich verblüffend in Deutschland, nicht? In der deutschen Sprache. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja.
Ich habe das mal an der Universität von einem gehört und gefragt, woher kommt das? Und hat er gesagt, ja, denken Sie drüber nach.
Das ist ja, das ist ja wirklich also ein Trick. Nee, eben, warum man den Mond also tatsächlich männlich fasst, nicht? Das ist schon komisch. Weil sonst ist es überall anders, in fast allen Sprachen.
Zumindest hier in uns Europa.
Ja, ja.
ist ja. Die Sonne eben männlich.
Ich meine, dass die Sonne da in den süßen, in den südlichen Ländern, in den heißen Ländern männlich ist, das lässt sich dann wirklich schon leicht, leichter verstehen.
An der Kraft?
In diesem, ja, ja, in dieser, ich meine auch, nicht? In wirklich also dieser wilden Kraft, in dieser Auflösung und zerstörenden Kraft, das sehe ich auch so. Und dass da der Mond in der Kühle dann so und es nachts ist ja nochmal anders auftaucht, das meine ich, ist dann schon nachvollziehbar. Woher das bei uns kommt, weiß ich tatsächlich nicht.
Ich habe mal irgendwo was gelesen, aber ich kann es nicht so ganz. Nur, es war eigentlich aus der Tiefenpsychologie, dass der Mond, beziehungsweise die Frau, man muss die männliche Seele, also dass man auch bestimmen, also dass ja. da was Bestimmtes ist, ja. das muss man auch in der Frau sehen, dass die Frau auch im Besitz einer männlichen Seele ist und dann ist es, und der Mond ist ja die Seele, ja, also
ach so, eben, also das ist ja natürlich ein wichtiger Gedanke bei Jungen eben, dass ja der Mann also eine Anima hat und die Frau den Animus, also dass da jeder also nochmal diese gegengeschlechtliche Seite in sich auch hat, denn sonst würden wir uns ja noch mehr missverstehen als so schon, nicht? Also deswegen ist das schon gut, dass es da nochmal so ein Ineinander gibt. Aber wie sich das jetzt gerade dann abspielt, also auf den Mond hin und die Sonne, das ist tatsächlich
ja
so.
Ja, wenn die Frau der Mond ist, dass es dann eben dann das Männliche auch in Erscheinung
ja, so ist es. Ja.
So, glaube ich, war es in Richtung C.G. Jung.
Aha, ah ja. Also in den Märchen gibt es schon auch, also schon auch unangenehme Sonnen, auch in den deutschen Märchen, bei den Grimmschen Märchen. Das ist schon wahr, wo dann was so von... ich entsinne mich an irgendetwas mit Fresserei, die auch vor Menschenfresserei oder sowas, oder dass die drohen kann oder so etwas. Aber sonst wüsste ich tatsächlich nicht.
Weil die Sonne durch die Abstrahlung der Sonnenstrahlen etwas Gebendes hat, meine ich. Ein
Ach so.
Auch weit hergeholt. Dass sie quasi,
ja.
die quasi was aussendet.
Das ist richtig, ja.
Ist doch Gebendes und
so ist es, ja.
Das ist, ob das hinterher dazu gedingst, das weiß man natürlich.
Eben, das ist das.
Ist, was man erklärt, nicht
ja, so ist es, ja, ja. Nee,
Sie haben ja am Anfang dieses, ist für mich etwas überraschende Zitat von Balthasar gebracht, verraten sei so, da war sie der Platzherrscher der Theologie
ja.
in seiner Zeit.
Ja.
Ich habe mal bei früherer Gelegenheit gesagt, dass ich also, wie ja auch da einer der Überraner seine Doktorarbeit gemacht hat, welche Begriffe hat er anderen, wenn er von Dogmatik redet? Mhm. Er sagt, das ist eigentlich umgeklärt. Ne? Das ist sozusagen, sie haben versucht, einiges zu übersetzen.
Ja.
Und mir bleibt es allerdings etwas unverständlich, wie Balthasar dann, wenn also die Dogmatik, diese gemeinsame Dogmatik in Versuch, wenn die dann sozusagen damit endet, dass jeder seinen Teil für sich macht.
Ja. Ja, das
ja. Wie man dann einen zum Platzhirschen machen kann. Ich weiß nicht.
Ja, ja. Also, nee,
ja. Ich habe beide Herren noch erlebt.
Ja, ja.
Und für mich war Balthasar eigentlich der Geistige, wenn Sie so wollen.
Ja.
Der in Anführungsstrichen nicht bösartig vor mir.
Mhm.
Also ich habe, so wie ich den Rana wahrgenommen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es ein Theologe ist.
Aha. So, das finde ich verblüffend.
Habe,
ah ja.
Ehrlich gesagt, das kann im Prinzip jeder lesen, der ein bisschen nett ist und sagt, ja, Gott brauchst du auch und ist nicht verkehrt, wenn du dran glaubst. Und so wie Rana so seine Gebete schreibt, da sage ich mir, das könnte ich auch in einem Matthäus getrieben hören. So, ja, bist du nett und es ist
dunkel
und kalt und so, also diese winterliche Kirche, diese Bilder, die Rana gebaut.
Ja.
Also ich selber wäre nie auf die Idee gekommen. Hinter Rana, so was ich im Grundkurs des Glaubens gelesen habe, ich würde nie auf die Idee kommen, dass es ein Theologe ist.
Mhm.
Weil das eine Rede ist, wenn Sie so wollen. Mir hat einer gesagt, das ist halt so ein verspäteter deutscher Idealismus oder noch ein späterer Heidegger, eine Sprache, die ziemlich dunkel bleibt.
Mhm.
Ja, und ich habe den Balthasar dagegen als relativ hell empfunden. Da versteht man irgendetwas wenigstens.
Ja. Also es kommt eben darauf an, wie gut man den Rana kennt. An sich ist der, das ist ja allmählich dann ja auch deutlich geworden durch entsprechende auch Arbeiten, dass er ganz, er ist ja wirklich ein klassischer alter Jesuit, also er lebt ganz aus den Exerzitien. Und das, was da mit den Exerzitien gemeint ist, dass man eben hier in der Wahl zwischen den Bannern, also sich in den Dienst Jesu Christi stellt und dafür arbeitet und sich da durchsetzt, das war sein Punkt. Er war immer so etwas so brummig und leicht unwirsch oder so gegenüber seinem mehr so weltgewandten und auch bei den adligen Damen sehr geschätzten älteren Bruder, der ja auch lange eben berühmter war als er, eben, der leider so früh gestorben ist mit seinem Parkinson. Das ist schon wahr, dass er da etwas so dunkler ist, aber er ist vollkommen überzeugt, also lebt ganz und gar aus dieser Kirchlichkeit und hat deswegen auch nicht irgendwelche Hobbys gehabt oder Urlaub gemacht oder so etwas. Das kannte er eigentlich nicht. Ich sagte, das muss nicht sein, sondern ich stehe in der Arbeit und hab meine Arbeit zu tun. Und da gibt es, manche haben dann gesagt, bei ihm fällt sein Schrifttum zu stark auseinander. Das eine sei so bloß so Philosophie und da, so wie Sie jetzt gesagt haben, man merkt gar nicht, dass das ein Theologe ist. Und das andere sind dann so die frommen Dinge. Und da sagt man sich, nein, man muss bei den philosophischen Dingen muss man wissen, dass er eben ja selbstverständlich ein Pater und ein Priester ist und dass er da für solche Leute auch lehrt und Ding. Da muss er es nicht also so stark herausheben erstmal. Er hat also mehr gearbeitet, eigentlich nicht als Verkündigung an die Leute hin oder so etwas, sondern eben in dieser Arbeit, wo die Leute ausgebildet werden sollen, das dann zu machen. Und deswegen musste er so die Selbstverständlichkeiten eigentlich nicht bereden, sondern musste mal so die Schwierigkeiten aufgreifen und versuchen, diese Unverständlichkeiten der Scholastik und diese Festgelegten aufzulösen, sodass die verständlich sind. Also nicht unmittelbar für die Verkündigung, sondern für die Verkündiger. Das hat er auch uns immer gesagt, also Lehmann und ich, was meinen Sie, wie oft wir dem gesagt haben, er müsste also verständlicher reden, ein bisschen anders und er sollte auch die Vorlesungen nicht für uns halten oder so, nicht? Da sagt er, nein, ihr sollt das dann gefälligst überarbeiten, also übersetzen. Ich mache das so, also in der Form, also diese Stufe höher und ihr müsst dann sehen, wie ihr damit umgeht.
Ja, mein, in Elata de Christi habe ich noch so einen Theologen gesehen, der sich an den Fäden ja quasi abmüht.
Ja, das war ja auch eine.
37 oder so.
Ja, ja.
Und später dann im Spätwerk, also soweit ich habe ihn ja da unten noch so etwas zur Kenntnis genommen.
Ja.
Es war mir auch, mir kam ein bisschen misanthrop vor.
Ja.
Er hat halt gegrüßt, bin ihm zumute danach, wenn sie vor ihm stand, grüß Gott, der Vater, dann hat er so geschaut, ne, so irgendwie, oder grüßt da jemand, weiß ich.
Ja. Obwohl, ja. Ich ja.
Früher,
ja.
In den 30ern, also bis eben Elater Christi, der kam ja, der. Schien mir ein anderer zu sein.
Ja.
Schien mir einer sein, der quasi Theologie treibt und sagt, an der thomistischen Begrifflichkeit, an dieser Interpretationskunst, ja, an dieser Unterscheidungskunst, die ist für mich nicht so, die glaube ich, die ist, ja, die bricht. Wobei ich im Gegensatz jetzt bei Brugger die Erfahrung gemacht, ja, habe, diese Unterscheidungskunst, Brugger hat zu mir gesagt, sie werden Scholastik verlassen, aber sie haben ein Programm und sie wissen, wie man Probleme angehen kann.
So ist es, ja, ja, ja.
Sie können dann gehen, wenn sie fragen, was ist gerecht, dann, ja, haben sie wenigstens bei Thomas in der Summe, haben sie so ein Programm, so kann man es machen.
Ja, ja.
Aber das heißt ja nicht, du musst ja so und so predigen.
Nein, man muss nicht, ja, ja.
Ihr müsst das übersetzen. Ja. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie über Origenes so reden müssen wie Rana, sondern, ja, ja, halt so wie sie reden.
Ja, ja, das wissen, ist ja doch, was er will, ja.
Ja, ja, aber bei Brugger hat das natürlich auch gesagt, das ist das ein Programm.
Ja, aber der war ja, aber der war ja wirklich ein Philosoph.
Ja, ja.
Rana war kein Philosoph, sondern war ein theologischer Schulmeister. Und dass er zugleich sich aber um die Menschen gekümmert hat, da müssen Sie ja bloß diese Aufsätze lesen von diesen armen Jungens, dieser junge Jesuit, früher also da ja in Wien und inzwischen da jetzt noch weiter mehr nach Osten da noch bearbeitet, wo Badarana, die er besucht hat und auf die hingehört hat, der hat sich aufgeschoben, konnte mit den Leuten reden, die waren ganz angetan von ihm, gerade diese jungen Leute, zum Teil im Gefängnis gewesen und dies und jenes und alles und so. Und die also dann da ihre Briefe an ihn geschrieben haben, die existieren ja, kann man ja lesen, die gibt es ja als Bücher. Also dass beim Jungen war es so nochmal und spätestens also beim Alten kommt dann auch nochmal diese Seite so heraus, aber in seinem Amt dort zu arbeiten, sagte, ich muss es in der begrifflichen Schärfe rausholen, wie es ist, und es, das Brett an der dicksten Stelle versuchen zu brechen und sagen, wie kann ich das nochmal so ausdrücken, dass es dann noch anders geht. Und deswegen, der hat ja auch nicht an uns hingeredet, das ist wahr, sondern der hat vor sich hingeredet, der hat die Frage gehört und hat hingeredet vor sich hin, ob er da durchkommt. Und der musste uns gar nicht anreden, weil wir einfach gefesselt waren von dem, kriegt er das nun hin? Oder wie ist es? Wir waren einfach mit in diesen Gedankengang reingeholt, den er so vor sich hin dann so da... Der hat gesagt, jetzt könnte man so sagen und so. Und dann nochmal so einen Schritt weiter und sagt, schafft das oder so. Das war unmittelbar. Also es war nicht didaktisch überhaupt nicht toll und das war nicht also an uns hingeredet, sondern der nahm also diese Anfrage auf und dann bohrte der für sich alleine rum und wir sind begeistert nach Hause gegangen wieder. Und dann haben wir gesagt, was nimmt man da jetzt wieder mit, dass man das auch so denken kann und nehmen kann. Und das, da ist natürlich der Balthasar ein ganz anderer Mensch, das ist richtig.
Nur kurz noch einen kurzen Satz von mir. Ich habe in Augsburg einen Theologen gefragt, der macht über Rana hin und wieder Seminare. Mhm. Der sagt mir, also wenn ich Rana ansetze, kommt fast niemand mehr. Also der ist quasi, wenn Sie so wollen, in Anführungsstrichen vergessen.
Ja, ja, ein Stück weit, ja, so geht das heute. Das ist ein
interessantes Phänomen, dass einer, der im Zweiten Vatikan doch einer der Stimmgabelbesitzer war.
So ist es ja.
Dass der nun quasi bei den Theologen irgendwie so jemand ist,
den sie sagen will, können. So ist es. Eben, und das ist jetzt die Frage, für wen sagt das was?
Ja.
Was sagt das über unsere Kultur, dass das einfach zu schwierig ist, das mitzunehmen und zu denken?
Vielleicht ist es so, dass wir das übernommen haben, sagen wir mal die Praxis, und gar nicht mehr gerne theoretisch drüber nachdenken.
Das kann schon sein, ja.
Weil, also wenn man jetzt anschaut mit dem Jesuitischen, das schlägt im Augenblick ganz gut durch.
Ja.
Mit dem neuen Papst.
Ja, ja, das ist schon wahr. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wie gesagt, wieder los geht's, also im April dann. Da irgendwann wieder da mag. Und dann geht's nochmal mit Balthasar weiter über Christ und die Angst. Dass wir das aufnehmen. Und von denen, die also morgen kommen wollen, die wissen also wieder unten. Alles wieder ganz normal. Ja, ja, das war heute eben die merkwürdige Geschichte.